ARD.
Also die guten Geschichten schaffen, dass man sich in so einen kindlichen Zustand plötzlich findet, in dem Schoß einen Mensch, der einem liebt. Das ist die große Kunst des Erzählens da.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist heute an der Donau, denn die spielt eine große Rolle in Dimitri Dinevs Roman Zeit der Mutigen. Das ist ein Kilo Buch mindestens, denn es hat 1200 Seiten. Ja, Stefan, du hast dich da durchgearbeitet und hast dich dann mit Dimitri Dinev an der Donau getroffen.
So ist es. Und durcharbeiten, das klingt so negativ, so schweißvoll, so transpirierend.
War es nicht?
Das stimmt aber nicht. Nee, es hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Wir sind über eine Brücke auf die Donauinsel spaziert, immer am Wasser entlang. Die Donau ist nämlich fast schon eine eigene Person in seinem Roman. In der Tat ein ziemliches Brett von Literatur. Viele, viele Jahre. Er sagt, 13 Jahre hat Dimitri daran gearbeitet.
Und worum geht's?
Also ich würde sagen, es ist ein Jahrhundertroman. Er spannt sich vom Ersten Weltkrieg bis nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und er beginnt mit einem Dienstmädchen, das sich in die Donau stürzen will, aber dann doch lieber in die Arme eines Offiziers fällt. Der lässt sie sitzen, sie trifft ihn wieder als Sanitätsschwester auf einem Lazarettschiff und rächt sich auf ihre eigene Weise. So fängt die Story an. Im Zentrum der Geschichte steht aber ein Wehrmachtssoldat aus Tirol, der zu Meto wird. Er überlebt ein Erschießungskommando der Roten Armee mit einer Kugel im Kopf, vergisst aber, wer er ist. Und er hinterlässt auf fast 1200 Seiten Spuren und Kinder. Mit einer Romnja, deren Mann zeugungsunfähig ist, mit einer Hirtin, deren Tochter sich der Staatssicherheit in Bulgarien anschließt. Ja, und Meto nimmt am Ende eine falsche Identität an, flieht von Bulgarien nach Österreich, lebt dort mit falscher Identität in richtiger Familie. Und da kommt auch dieses Dienstmädchen wieder ins Spiel, also ein Verwirrspiel mit Sprache zum Weinen schön. Ich habe oft aber auch laut gelacht und es gibt auch Beklemmendes wie das Straflager Belene auf einer Donauinsel. Also die Donau ist hier Trösterin, sie ist Symbol für das Lebendige an sich. Und wenn ich nur ein Buch mit auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, es wäre Zeit der Mutigen, ein Jahrhundertwerk.
Boah, das ist ja mal ein Fünf-Sterne-Lob, aber damit bist du auch, glaube ich, nicht der Einzige, oder? Das sehen andere auch so.
Ja, in der Tat, Dimitris Roman hat gerade auf der Buch Wien den österreichischen Buchpreis bekommen. Die Jury sagte, das ist der totale Roman und die Mischung, die macht's einfach bei ihm, finde ich. Toll gezeichnete Figuren, die über ein verzweigtes Netz miteinander verwoben sind. Die Sprache poetisch, tiefgründig, aber auch so, dass man wirklich schallend laut lacht. Ein großartiger Erzähler, also keine Angst vor den fast 1200 Seiten. Man kann darin eintauchen, sich treiben lassen im Sprachfluss, einfach nur zauberhaft weltklasse. Klug, voller Fabulierlust und Humor, voller Menschlichkeit und ja, am Ende ist es ein Buch über die Liebe.
Also, dann tauchen wir jetzt mal ein in dieses Jahrhundertwerk Stefan und Dimitri Dinev an der Donau.
Hallo. Ich bin Stefan.
Ja, hallo. Ich bin Dimitri, hallo.
Können wir du sagen?
Ja, okay.
Ja,
okay.
Prima.
Gerne.
Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Wir können so rübergehen und auf die andere Seite auf die Insel gehen, oder?
Ja, können wir machen. Okay. Zur Donau, ja?
Ja, ja, ja.
Okay,
ja,
super.
Super.
Okay, wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt auch auf die Insel. Man kann so sehr weit gehen und dann kann man auch immer weiter und weiter auf die andere Seite. Aber schauen wir, wie weit wir es schaffen. Und es ist die Donauinsel und da bin ich viel mit Fahrrad früher gefahren, sehr weit bis zum Tulln. Und ja, es ist ja diese Insel, die eigentlich die Stadt rettet. Vor dem großen Wasser. Ne? Das ist auch schön. Das ist eine Insel, das dort. Ne? So Rettung. Ne?
Naja, Insel ist ja ein schönes Motiv.
Genau, genau. Viele retten sie auf einer Insel dann irgendwann.
Ganz hinten im Buch heißt es ja an einer Stelle so sinngemäß das Wichtigste. Ist die Vorstellungskraft, so. Also Literatur.
Vielleicht die stärkste, ja.
Das ist die Superkraft der Literatur?
Ja, nicht nur. Ich glaube, Literatur ist noch mächtiger, weil sie unsere Rettung in sich trägt. Also der Literatur verdanke ich auch sich selber, der diese Diktaturen kennt, sehr viel. Ich verdanke, durch die Literatur habe ich mein erstes Freiheitserlebnis zum Beispiel. Ja. In einer Diktatur kann es keine eigene gute Literatur geben, weil man nicht die Wahrheit sagen kann. Und wenn man die Wahrheit nicht sagen darf und kann, kann es keine Kunst geben. Auf dieser Oberfläche haben sie gemerkt, ja, ja, die westlichen Autoren zeigen ja so ein kritisches Bild über Kapitalismus und so. Ne? Das ist eh gut, wenn die sehen, unsere Leute. Aber was ich nicht verstanden habe, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller des Westens einfach das sagen dürfen, was sie wollen und was sie denken. Das haben wir auch mitbekommen. Sie haben einfach die Wahrheit gesagt, ja, über die Verhältnisse, in denen sie leben, ohne Angst. Das haben wir mitbekommen. Also, auch was Literatur vermag, ist es. Ich meine, die Sprache ist die einzige Möglichkeit, bis zum Schmerz vorzudringen. Ja? Auch wo nur Gewalt herrscht und auch in solchen Situationen, ne, wo es wirklich aussichtslos ist. Weil nur die Sprache schafft das. Und dort, wo die Sprache einen Namen findet für den Schmerz, da kommt sofort die Heilung. Wenn es aber keinen Namen, den Schmerz nicht benennen kann, dieser Schmerz kann uns dann kaputt machen. Ne? Das sind diese auch die psychologischen Vorgänge. Und da merkt man, was für eine Macht auch Sprache kann, ne? Was für eine heilende Kraft.
Das heißt, umso wichtiger ist es, sozusagen zu erinnern, auszusprechen. Genau. Das spielt ja auch eine Rolle in dem Roman. Absolut. Also die Menschen, die die Lager überlebt haben, in Belene zum Beispiel, die werden ja eigentlich dem Vergessen anheimgegeben. Und es gibt einen alten Rom, der die Namen auf eine Wand schreibt, um sie eben nicht dem Vergessen anheimzugeben. Genau. Also wie wichtig ist das und wie stark oder wenig stark wird in Bulgarien derzeit darüber gesprochen, was dort passiert ist?
Total wenig. Das sind ja immer die Nachfahren, diese Leute sind an der Macht, das darf man nicht vergessen. Die haben überhaupt kein Interesse, das aufzuarbeiten, weil plötzlich erfährt die Öffentlichkeit, dass die Großeltern, die Eltern mitbeteiligt waren an den größten, abscheulichsten Verbrechen gegenüber der Menschheit. Das muss man sich auch vorstellen. Es gibt nicht mal ein Denkmal. Das muss man auch überlegen. Wie lang nach der Wende, wie viele Jahrzehnte nach der Wende gibt es nicht mal ein Denkmal in Berlin? Ja? Also die größten Helden unserer Gesellschaft damals, die größten Helden Bulgariens, sind in diese Lager verreckt. Ja. Wir haben die Diebe und Mörder als Helden in den Lehrbüchern gelernt und uns wurde sozusagen eine ganz falsche Identität, die uns immer gestört hat. Wir wussten es nicht, aber wir haben gespürt, dass irgendwie eine große Lüge dahinter ist und die wahren Helden wurden uns verschwiegen. Ja.
Deswegen spielt auch die Frage nach dem, wer bin ich, genau, in deinem Roman die zentrale Rolle.
Die zentrale auch, dass die Wahrheit, es gibt keine Alternative. Also über die Wahrheit, egal wie sie ist, kann man zu sich selbst auch finden. Erst wenn man zu sich selbst findet, kann man auch eine richtige Beziehung zu den anderen auch aufbauen. Wenn alles so verlogen, wenn man so vergiftet ist mit Unwahrheiten. Ne? Und dieses Gefühl haben sie absichtlich zerstört. Wir sind alle, die in dieser Zeit gelebt haben, haben dieses gestörte Verhältnis zur Wahrheit. Das sieht man bis heute, wie leichtgläubig sie jeden Fake News, das von den KGB in diese Internet, ne, Trolls, die das verbreiten, wie leichtgläubig sie sind und sofort an diese Lügen glauben. Ne? Das ist schon so eine reiche Vorgeschichte der Manipulation.
Ich habe in Vorbereitung für unser Interview heute Morgen ein Feature gehört von Rainer Breuer. Ich weiß nicht, kennst du sie? Sie ist Kollegin, bulgarische Kollegin der Deutschen Welle. Und sie hat für den Deutschlandfunk ein Feature gemacht über Belene. Und sie war dort und sie hat auch Überlebende der Lager getroffen. Also sie war auch bei einem Pfarrer in Belene, der eben auch sagte, also das spielt überhaupt keine Rolle. Und der Bürgermeister von Belene wiederum, der preist dieses Naturschutzgebiet an. Und das stört dieser schmutzige Flecken Belene mit dem Straflager. Zu den Akten würde mich mal interessieren. Also es gab ja in Deutschland die sogenannte Gauck-Behörde.
Ja.
Die Demonstranten damals in Ostdeutschland haben sehr schnell begriffen, das, was wir als erstes machen müssen, ist die Akten sichern. Auch da gab es Schwund. Aber wie war das in Bulgarien?
Es ist ganz arg, weil gerade kommt so eine Phase wieder, wo im Parlament immer wieder die Diskussion ist, dass man wieder das zusperrt, dieser freie Zugang. Das ist ein ewiger Kampf. Da habe ich hier die richtige Person an meiner Seite die ganze Zeit gehabt, der Christoph, der sich sein Leben gewidmet hat.
So ein bulgarischer Investigativjournalist.
Absolut, das ist wirklich der große Spezialist, auch in was Akten betrifft. Der hat sich so gut und so lang studiert, dass er auch die Fälschungen drinnen erkennt. Ich meine, die große Tragödie war, dass die bulgarische Stasi, diese große Tragödie, dass sie unsere erste freie Wahl damals manipuliert haben. Also so in den Augen der Weltöffentlichkeit war Bulgarien das einzige Land, wo die Ex-Kommunisten gewonnen haben, was nicht gestimmt hat. Aber was mich zum Beispiel, damals habe ich es auch nicht gewusst, und ich war ganz aktiv beteiligt an diesem Prozess mit den Demonstrationen. Ich war bei den ersten Demos schon dabei und das war so unglaubliche Stimmung, das kann man sich nicht vorstellen, was für ein, das ist sowas Schönes, brüderlich, schwesterliches, habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Dieses Gefühl der Gemeinschaft, der Liebe zwischen den Leuten, dieses Vertrauen und auch diese Zuversicht, dass wir es jetzt schaffen, diese Henker endlich wegzubekommen. Und dann natürlich die Enttäuschung kann man sich dann vorstellen, wenn plötzlich merkst, war wieder mein Gefühl falsch? Eben, weil sie so lange uns gelohnt, dass ich habe sie dann alle gehasst, habe ich gedacht, die sind alle Lügner. Wir haben wieder aus Angst wieder die falsche Partei gewählt, was nicht gestimmt hat. Und dann, das war mein Entschluss und habe gesagt, ich will nicht mehr damit zu tun haben, ich gehe jetzt weg. Und das haben viele gedacht damals.
Ich wollte nochmal nachfragen, wie war denn das eigentlich vor 1989, also vor der Wende? Wie hast du das damals erlebt? Was war deine Beziehung zur Partei, zu all dem? Was so hatten sie dich auf dem Kieker?
Meine Familie ist, es gibt keinen Mitglied der Partei. Ja? Mein Großvater mutterlicherseits, der ist überhaupt so eine eigene Figur. Er war der Einzige, den ich in aller Öffentlichkeit gehört habe, wie er über die Kommunisten geschimpft hat, die ganze Zeit. Er war so ein Spaßvogel, der hat immer so Spottlieder erfunden. Um ihn haben sich immer die Nachbarn gesammelt und er hat auf die Gitarre so Spottlieder über die Kommunisten gesungen. Und der war ein begabter Weinmacher, das haben sie ihm alles genommen, aber der hat weiterhin Wein gemacht. Aber seine tägliche Ration waren 4 Liter, muss man sich vorstellen. Der hat in der Früh angefangen, so wie Wasser getrunken. Ne? Und hat mich immer mit seinem Fahrrad vom Kindergarten abgeholt. Er war mit seinem Anzug und seinem Hut natürlich am Fahrrad und ich bin hinten auf dem Gepäckträger. Während wir so nach Hause geradelt sind, der hat entweder gepfiffen oder gesungen, solche Lieder. Ja. Ich habe mich eigentlich für ihn dann geniert, ich habe mich geschämt, ne, weil die anderen da in der Schule haben so, habe ich nicht gewusst, dass 50% oder sogar mehr von diesen aktiven Kämpfer gegen Faschismus und so erlogene Geschichten waren, aber sie haben so Partisanen so, ne? Und ich habe so einen Großvater, für den man sich schämen musste, weil ich habe schon mitbekommen, dass das nicht gut ist, was er macht.
Aber es ist ja fast eine literarische Figur sozusagen. Der Hofnarr darf alles,
genau,
oder?
Er hatte zum Beispiel ein universales Wissen, was die Pflanzenwelt der Stadt. Er hat gewusst in jedem Garten, welche Pflanzen sind und für was sie gut sind. Er hat mir erzählt, dass die Plovdiver Juden ihm das Handeln beigebracht haben. Ja? Er hat bei ihnen gelernt, wie man so mit Gemüse handelt. Ne? Wie dann, als diese antisemitischen Gesetze, obwohl das Bulgarien nicht antisemitisch ist, aber sie haben solche Gesetze eingeführt, weil sie Verbündete waren im Zweiten Weltkrieg. Und wie sie dann, wie er für die alle Juden gehandelt hat, in ihrem Namen, dann haben sie aufgeteilt, damit sie weiter überleben können, auch wirtschaftlich. Ne? Er ist auch alt geworden dafür, dass er 4 Liter getrunken hat. Er ist 89 geworden. Also muss man auch, er hat aber nie geraucht. Er hat nicht geraucht. Das Trinken, und zwar Wein trinken, war seine einzige Laster, kann man sagen. Über Literatur habe ich auch diesen Mut, weil ich dann angefangen viel zu lesen, habe ich angefangen in der Streitereien, in Literaturstunde, weil da haben sie versucht, immer diese kommunistische, sozialistische Dichtung hochzuheben und ich habe angefangen zu streiten, zu sagen, wie kann man das sagen, wenn man schon ein Baudelaire hat? Ne? Und die haben mich massakriert, natürlich, notenmäßig. Irgendwann bin ich auch an die Lehrerin gekommen, die mich unterstützt hat. Auch. Das alles, also das war gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch zerbrochen. Aber dann mit dieser Protestphase habe ich auch die Musik entdeckt, das natürlich. Und wir waren so eine Mischung von Punks, weil in dieser Graue, auch die Konfektion war auch so, die Farben, sie waren schon so tot. Es war alles auf der Straße so richtig, richtig depressiv. Also das war wie
wenn... Ich weiß, du schreibst ja über die Unterwäsche im Sozialismus, genau, die dafür sorgt, dass die Frauen den Männern treu geblieben sind. Und dann heißt das sinngemäß, das könnte man als Pluspunkt des Sozialismus verwerten.
Ja, genau. Genau diese Unfähigkeit, irgendein Produkt, Markt
würdig ist, einer, der konkurrenzfähig ist, ne, zu schaffen. Und wir haben angefangen, uns zu wehren und haben so eine Mischung aus Punk und New Wave, auch unsere Frisuren anders. Und
da kann ich was aus dem Westen beisteuern. Ich habe damals eine Schülerband gehabt. Mein Vater war Arzt und der hatte im Keller so alte Arztkittel. Yeah. Und das war so eine Phase, da haben wir viel so gebartigt. Und dann haben wir diese alten Arztkittel gebartigt und ich hatte dann so Arztkittel in Lila mit einer riesen Rosette auf dem Rücken, yeah, und so. Ich habe auch mein Moped umgespritzt. Es war knallbunt und so. Und dann hat der Patenonkel von unserem Sänger, der war Unfallchirurg, der hat uns irgendwie erzählt, ja, es gibt da so ein Kontrastmittel, das benutzt er in seinem Job, das bindet sich an die roten Blutkörperchen und alles, was durchblutet ist, wird grün. Da haben wir gesagt, das wollen wir haben. Dann kam der wirklich zu unserem letzten Konzert in die Schule und hat uns backstage hinter der Aula jedem so eine Ampulle reingedrückt und wir sind knallgrün auf die Bühne. Das war natürlich ein Riesending.
Na logisch, entschuldige. Je mehr Fremdheit eine Gesellschaft aushalten kann, desto freier ist sie. Und das ist eben, wenn du wie ein Außerirdischer auf der Bühne stehst, ja, du erzählst eben die Geschichte der Freiheit selbst. Und wir sind eben, wir haben das auch probiert in einer Gesellschaft, die überhaupt das nicht erdulden wollte. Als wir so gegangen sind und alle haben uns so angeschaut und da ist zu uns jemand gekommen, das kommt diese Figur auch in dem Roman ein bisschen. Und also allein auf unser Aussehen hin ist er zu uns gekommen und hat uns gefragt, ob wir Interesse haben. Er hat einen Piratensender. Wir hätten ihn ausliefern können, wenn wir... Ne, wenn wir.
Na, und umgekehrt, das hätte ja auch eine Finte sein können. Habt ihr ihm getraut?
Ich habe ihm getraut. Du entwickelst so ein... Wenn du so viel Glück gehört hast, du entwickelst auch ein Gefühl für Aufrichtigkeit zugleich. Ja? So in dir trägst du etwas, so ein mit, der alles sofort checkt, ganz schnell... eine Person und denkst, okay, 50-50 oder 70-30 oder vielleicht, aber vielleicht entwickelt sich anders, vielleicht nur unter Druck gesetzt, bis du sagst, nein, der ist ganz okay, der Typ. Ja? Und bei ihm haben wir gebraucht, aber wir haben nicht reagiert, haben gesagt, ja, wir werden es überlegen. Aber dann haben sie uns natürlich, haben sie angefangen, uns genauso zu terrorisieren, wie sie alle terrorisieren.
Was heißt das?
Ja, das heißt, uns abfangen von der Straße, in der Polizeirevier ausfragen, was seid ihr, was wollt ihr? Seid ihr, aha, die Punks, aber die Punks, die sind nicht zufrieden mit der Wirklichkeit und mit der Gesellschaftsordnung und so. Seid ihr auch nicht zufrieden? Und so? Also diese typischen Fragen, die dich immer schuldig, ne, machen. Du kannst da nicht unschuldig rauskommen. Wenn dann, das ist die eine. Die andere Variante war, am Anfang kamen sie uns mit dem Polizeiauto zu einem Barbier. Das Auto vor dem Barbiersalon, alle rausgehaut, die da beim Barbier waren, und hat dem Barbier gesagt, so wie sie seitlich sind, ne, so wie wollte ich so, so wie sie auf der Seite, ne, so wenig Haare, sollen sie auch oben so wenig haben. Ne. Dann, ich habe gesehen, der Barbier ist ein Rom. Ich habe gesagt, bitte kannst du ein bisschen helfen, so ein bisschen so. Und dann hat er es gemacht noch. Da habe ich noch was gerettet, aber dann später ging es nicht mehr, weil sie haben uns gleich auf die Straße die Haare geschoren. Ne. Das muss man sich vorstellen, und zwar, das ist wie wenn du auf der Kärntnerstraße plötzlich von einer Polizei gestoppt wirst und vor den Augen alle, das haben sich schon die Leute so, die haben in ihre Uniformen extra Scheren gehabt plötzlich. So richtig. Also ich habe Gott sei Dank nicht die späteren Möglichkeiten kennengelernt, aber ich musste 2 Jahre in der Armee. Und das ist auch so eine Zeit in der Armee, wo sie dich brechen, ne? Versuchen und biegen. Jeder Fehler kann dir sehr viel kosten. Ne? So kannst du Militärgefängnis und in dieser Phase zum Beispiel wurden die ganze türkische Minderheit musste ihren Namen wechseln. Ne? Das waren die Vertreter dieser türkischen Ethnie, die in Bulgarien sesshaft ist seit Jahrhunderten. Die waren die letzten Insassen des Lagers Belne. Wie viel Andersheit verträgt eine Gesellschaft? Ne?
Ich finde ja eine interessante Anekdote, dass Schiwkow, der 35 Jahre an der Macht war, dass der sogar, also Moskau vorgeschlagen hat damals, und Bulgarien könnte ja Teil der Sowjetunion werden. Also er warf sich quasi, ja, in die Arme des großen Bruders. Und es gibt ein paar Stellen in deinem Roman, die auch so in Richtung heute und in Richtung Zukunft weisen. Also Beispiel, die alte Wahrsagerin, die da sagt sinngemäß, Achtung, wenn mal einer Präsident wird, der kleiner ist als der chinesische Präsident, da müsst ihr aufpassen. Oder auch der Rat eines Russen, an den Bruno, der Geschäftsmann ist, mit Spielautomaten handelt. Ja. Macht bloß nie Geschäfte mit Russen. Nun haben wir genau die Situation, dass wir in Russland einen Präsidenten haben, der kleiner ist als der chinesische. Was heißt das für uns jetzt und was heißt das für die Zukunft?
Dass jede Niedertracht möglich ist. Es ist so, man muss sich vorstellen, also wie sie ticken, ist wie so ein Hooligan, wie so ein Gangster. Ja? Wenn du ihn weiter Zugeständnisse machst, macht er weiter seine Schritte. Du musst ihn abschrecken auch. Das geht nur so. Bulgarien ist so ein Labor der KGB, der Cyberdienste. Weil Bulgarien eignen sich super. Es gibt so eine Vergangenheit natürlich mit viel Personal, den sie dort haben. Auch die Oligarchen machen Geschäfte, auch die Mafia. Und dann ist es aber ein EU-Land. Ja? Und ein EU-Land ist ein gutes trojanisches Pferd für sie. Ne? Können sie nutzen, um bestimmte Sachen in der EU auch zu ihrem Gunsten so umzubiegen.
Also es geht um drei Familien, die miteinander verwoben sind. Die Geschichte spannt sich von Österreich über Serbien bis hin nach Bulgarien. Deutschland spielt auch eine Rolle, Norwegen sogar. Also sehr weit gefasst, die Geschichte. Und es ist wie so ein Spinnennetz von familiären Beziehungen. Und ein Merkmal ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, die Frage, wer bin ich eigentlich? Also da gibt es Brüche, da gibt es den einen, der Hauptprotagonist, würde ich sagen, der ein sowjetisches Erschießungskommando überlebt mit einer Kugel im Kopf und danach nicht mehr weiß, wer er ist und dann eine andere Identität annimmt. Dann gibt es aber auch andere, die verborgene Identitäten haben. Ich will gar nicht so viel verraten. Also Identität, was macht Identität eigentlich aus für all diese Menschen? Und warum ist es wichtig zu wissen, wer man eigentlich ist und wie macht man das?
Identität ist wichtig, weil dich immer wieder in Frage stellt. Was bin ich? Was macht mich aus? Was mich ausmacht, ist nicht meine Beziehung zu meinem Sein, zu mich selbst, sondern meine Beziehung zum anderen. Es sind die anderen, die sozusagen mich ausmachen. Also ist, ja, das ist das. Und ganz wichtige auch für die Gesellschaft selbst auch, dass diese Beziehung, die Beziehung zum anderen, die stärkste Bindung ist und nicht meine Beziehung zu meinem Sein, zu meinem Leben. Alles, was wir gelernt haben, um überhaupt zu überleben, haben wir von einem anderen. Später vergessen wir es immer wieder, aber es ist das, was uns ausmacht. Und ich glaube dann, ich kann das nie zurückzahlen, was ich schon geschenkt bekommen habe. Aber ich kann mich für den anderen einsetzen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Und das, wie weit bin ich bereit, die Verantwortung für einen anderen zu übernehmen, das macht meine Identität dann aus. Und nicht meine dauernde Grübelei über mich selbst.
Naja, das gibt dem Roman ja auch sehr viel Tiefe. Also es werden viele Themen angesprochen, aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, im Kern ist es ein fast 1200 Seiten langer Roman über die Liebe?
Ja, es ist ein Roman über die Liebe. Und ich habe auch versucht, diese Beziehung Mann-Frau auch auf eine Ebene zu stellen, wo sie sich eben, das Geheimnis der Liebe ist, die ist dann am stärksten, wenn sie beide, die müssen auch einander fremd bleiben. Es muss eine Fremdheit überleben, damit sie sich weiter begehren, damit sie nicht den anderen vereinnahmen. Weil in dem Begreifen ist schon das Greifen, das Assimilieren des anderen. Aber die Grundlage der menschlichen Beziehung ist die Gerechtigkeit. Und dann kommt die Liebe. Und wenn das gehalten wird, ist das auch gut für die Gesellschaft.
Die Geschlechter müssen auf Augenhöhe sein.
Auf Augenhöhe, ja, natürlich. Und das ist aber das Geheimnis auch der Liebe dann. Du musst für die Liebe bereit sein, sich von allen Bindungen loszulösen. Ne? Es gibt es auf eine Weise bei Matthäus da, Evangelium auch, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ihr sollt jetzt alles abbrechen. Ne?
Mir ist aufgefallen, die Männer sind stark im Defekt, also Meto mit, mit der russischen Kugel im Kopf, ist eigentlich ein sehr starker Mann, weil er auch schwach sein kann.
Ja,
und,
das kannst du gut geben. Ja.
Und die Frauenfiguren sind extrem...
Man kann es über alle Männer so sagen, dass die in dieser, also die sind stark nur, wenn sie diese Schwäche in sich wenn sie es auch zugelassen haben und das macht sie dann plötzlich bereit für die Gerechtigkeit oder so.
Und die Frauenfiguren, ich finde, das sind sehr starke Frauen. Vichra, seine Tochter, die er mit der Hirtin Neda hat. Neda, eine Frau, die sogar die Männer niederringt im Wortsinne. Also extrem starke Frauenfiguren. Wir haben ja was gemeinsam. Ich habe gelesen, du hast 2 Töchter, ich habe 3 Töchter. Also hat das deinen Blick auf Frauen geprägt?
Absolut, ja. Klar, klar. Ich bin ja umgeben von Weiblichkeit in alle ihre Facetten. Es sind nicht nur die Frauen, die mich jetzt umgeben, sondern die Frauen, die mich immer begleitet haben im Leben auch. Meine Großmutter ist eine Wunderheilerin gewesen, ja. Jeden Sommer bin ich bei ihr gewesen, habe ich die meisten Ferienzeit dort verbracht, in dem Dorf, wo sie gelebt hat. Und das war auch eine Frau, die richtig eine Institution war, ne? Ohne dass sie jemals irgendeinen Nutzen für sich davon hatte. Also sie hat kein Geld genommen, das darfst du nicht. Also ein rechter, richtiger Heiler nimmt kein Geld, weil er diese Fähigkeit nicht seins ist. Es ist so ein Geschenk, das er eine Zeit lang hat und dann nicht hat. Und deswegen, er darf niemandem zurückschicken. Und dann die Leute kommen mit ihren vielen, nicht nur die Menschen, sondern die Tiere, die bringen ihre Tiere. Also es ist die ganze Palette eines Dorflebens, ne? Also das war eine ganz wichtige Frau in meinem Leben. Dann die beste Freundinnen meiner Mutter waren die 2 besten, sogar Wahrsagerinnen. Ich bin immer, eben weil mein Leben immer so war, an der Kippe. Was wird jetzt? Werde ich jemals studieren dürfen? Weil es hat so ausgeschaut, dass sie mich durch diese Betragensnoten und so runtergestuft, eben wegen meiner Proteste und so. Und ich habe mich oft mit ihnen, ne? Ich bin gesagt, wie schaut's aus? Und das ging so weit, das ist auch so lustig dann. Meine Mutter hat ihnen nicht erzählt, dass ich geflohen bin. Und wir hatten kein Telefon und sie hat keine Nachricht von mir. Habe ich es geschafft, habe ich nicht geschafft. Hat ewig gedauert, weil ich musste jemanden anrufen und bitten, dass sie zu meinen Eltern gehen. Und sie hat Trost gefunden bei ihnen. Sie haben immer gesagt, du sagst uns, dein Sohn ist in Sofia, aber der ist nicht in Sofia. Der ist außerhalb des Landes. Ja, nein, der ist in Sofia. Nein, der ist außerhalb des Landes. Aber es geht ihm gut. Ja, sogar ist es so weit gegangen. Und es ist auch so schön, wenn man erlebt, wie verantwortungsvoll sie mit dieser Gabe auch umgehen. Sie sagen, also das, jemandem zu sagen, dass ihm was Schlimmes droht, ja, das bedeutet schon, ihn zu manipulieren wollen. Ne? Und ihm sagen, ich kann dich da heilen, also rausbringen, du musst mir was zahlen. Ne? Die Zukunft ist nicht etwas, was feststeht. Weil wenn etwas ausgesprochen wird, dann wird es kompliziert, wenn es in der Welt ist. Aber solange es nur ein Bild ist, ein unvages Bild und noch kein Wort davor dringt, vielleicht geschieht es auch noch nicht. Ja? Und überhaupt die bulgarische Kultur ist es auch so, all diese magische, metaphysische Tätigkeiten sind mehr in Frauenhand. Das kommt sicher auch noch von den Mysterien von Orpheus, auch Dionysus, weil all diese Mysten waren ja Frauen, die begleitet haben und die Mysterien überhaupt ritualmäßig betreut haben. Ne? Das spürt man schon. Und es gab nicht die katholische Kirche, die all diese Traditionen ausgerottet haben.
Na, und dann gibt es ja noch die Kultur der Roma, wo das ja auch eine Rolle spielt. Die spielen ja auch im Roman eine Rolle.
Ja, und da war es eben, da in diesem Dorf war es so, ein ganz wichtiger Aspekt vielleicht, um diese magische Welt ein bisschen, weil man kann in, der ist nicht so spiegel, der ist kein Zirkus, das ist so, wie man kann sagen, das ist so staubig und es ist so roh und normal, ja, einer der Bedingungen so einer Gabe ist, dass die Heilerin kann ihre Verwandtschaft nicht heilen, alle, die ihr Blut tragen, sie kann nur Fremde. Und in dem Dorf meiner Großmutter war ein Rom, Enjo, hatte auch die Gabe. Und er hat seine Leute zu meiner Großmutter geschickt und sie hat uns zu ihm geschickt. Deswegen haben wir so eine Verbindung mit dieser Roma-Familie, weil wir sozusagen irgendwie in der Magie eine Verwandtschaft gefunden. Also wir sind Brüder, im Magischen sind wir verbrüdert, beide Familien. Ne?
Das ist nicht sehr typisch für Bulgarien. Immer wenn ich in Bulgarien war, merkte ich so, wow, immer wenn es um die Roma geht, denen schlägt sehr viel Hass entgegen. Das beschreibst du ja auch in dem Roman.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auch unterschiedlich von Gebiet zu Gebiet. Es ist auch unterschiedlich, die Zeit davor, die ich erlebt habe. Wahrscheinlich gehöre ich zu der letzten Generation von Kindern, die gemeinsam mit Roma-Kindern gespielt haben.
Ich musste an sehr vielen Stellen wirklich laut lachen. Zum Beispiel verknüpfst du ja Sexualität und Partei. Also die Potenz.
Ja, ja.
Die Potenz von einem Rom. Also er wird in die Liebe eingeführt von einer Brigadierin, die schon 2 Kinder hat und erfahren ist. Und er ist sozusagen noch Jungfrau. Und nachdem er erfolgreich alles gelernt hat, ist er dann bereit. Und die Pointe ist, Jetzt kannst du in die Partei eintreten. Das fand ich so lustig. Und da gibt es so einige Stellen.
Ja.
Stichwort Humor. Ist das sozusagen der Ausgang, um mit all diesen schwierigen Themen auch fertig zu werden?
Ja. Es ist ein super Mittel. Es ist, glaube ich, das ist der einzige Mittel, durch den ein Individuum sich retten kann. Über den Humor. Aber beim Humor muss es immer ums Überleben gehen. Dann ist es echtes Humor. Wenn es so ein bisschen so ein Schenkelklopfer, das funktioniert nicht. Es muss immer an der Kippe sein, ne? Vor dem Grab. Ne? So richtig. Du musst vor dem Grab stehen und dann lachen, dieses Skelett, der da drin ist. Ne? Und ich glaube, es sind mehrere Faktoren da. Es ist die Waffe der Armen auch, weil das ist ihre Möglichkeit, sich den Reichen auch zu stellen und sie zu belächeln und auszulachen.
Da sind wir bei deinem Großvater, der Sportlieder,
ja, genau,
geschrieben,
ja, ja,
hat.
Ja, zum Beispiel. Das ist was, was ihnen nicht kostet, aber das sie rettet auch. Gibt es ja auch diese Commedia dell'arte, das auch so funktioniert, auf diesem Basis. Es gibt deswegen auch im Kalender diese extra Tage, wo man sich lustig, auch diese Figur des Narren, der die Wahrheit sagen darf, dem König. Und das duldet er gerade noch. Ne? Also ich habe es lange gedacht, eben, also als Stillmittel ist es ganz gut, auch über solche Dinge, die ein Mensch kaum aushält, zu berichten, weil es gibt diesen Moment bei Menschen, dass sie manches gar nicht hören wollen und nur man muss sie irgendwie locken.
Und das, was, finde ich, alle Geheimdienstler ausmacht, sie verstehen alle keinen Spaß.
Genau, genau. So ist es, aber weil sie auch mittelmäßige Geister sind. Ich habe zum Beispiel beim ersten Roman habe ich mich dem Humor viel mehr und öfter bedient. Diesmal habe ich mir gedacht, nachdem das alles passiert ist, weil dazwischen ist viel Zeit vergangen und auch das mit Putin und Russland und all diese Sachen in der Welt passiert, habe ich gesagt, vielleicht ist Humor, ja, es ist gut für das Individuum, aber die Welt zu warnen, vielleicht muss man auch ein Mittel dazwischen finden, um diese Gefahr richtig darzustellen, weil vielleicht war ich zu unterhaltsam, als ich so über die KGB oder die Stasi berichtet habe und nicht genug klar gemacht habe, was zu erwarten ist, wenn sie an der Macht kommen. Was für Konsequenzen für uns alle haben.
Also die Mischung ist dir gelungen, finde ich. Absolut. Und ich fand auch, es ist wahnsinnig poetisch, das Buch. Das mochte ich wirklich sehr. Also ich war oft den Tränen nahe, weil ich die Sprache so schön fand.
Oh, danke.
Nee, wirklich, das fand ich so zauberhaft, auch wie du Sterben beschreibst.
Oh.
Da gibt es ja einige Szenen im Buch, das mochte ich wirklich sehr. Reden wir noch mal über das Schreiben. Du hast es eben schon angedeutet. 13 Jahre hast du an diesem Roman geschrieben. Wie geht das? Wie hält man sowas durch? Ich bin kein Marathonläufer, ich mache 100 Meter gern.
Ja, ja. Ich mag sie auch gern, die 100 Meter. Es war auch eine Neugierde, auch schaffe ich das auch? Also die eine Frage ist, wie schafft man das? Ich weiß es auch nicht, wie ich es geschafft habe. Das jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist unglaublich, dass ich es heil zu Ende gebracht habe, dass ich nicht kaputt gegangen bin, nicht zerstört worden bin. Aber vielleicht, weil ich mir wirklich diese Zeit genommen habe, weil ich jeder Versuchung widerstanden habe, schneller fertig zu werden. Da habe ich auch über mich und über das Schreiben sehr viel gelernt.
Nämlich was?
Du machst ein Versprechen am Anfang, etwas, was du vor 10, 12 Jahren geschrieben hast, steht da mit einer großen Intensität und du musst dich daran weiterhin messen. Du kannst nicht das verflachen lassen. Du liest es und merkst, puh, das ist schon stark. Schaffe ich das durchzuhalten über diese ganze 1000 Seiten? Weil irgendwann habe ich gemerkt, das kann ich nicht auf 300 Seiten erzählen, weil ich habe schon diese 7 Kapitel im Kopf gehabt. Dann habe ich gesehen, wie viele Seiten der erste hatte, dann der zweite und dann habe ich gedacht, okay, wie haltest du es aus? Also zwei Sachen sind ganz schwer auszuhalten. Diese Figuren, die du schon in- und auswendig kennst, nicht ganz zu hassen dann, weil du sie so lange trägst. Du weißt alles über sie, aber hast du es noch nie geschrieben. Und das Schreiben ist langweilig im Vergleich mit dem Erfinden. Also wie schaffe ich, sogar wenn ich es nicht habe, die Lust, aber wie forme ich dann, dass man es nicht merkt, dass ich das alles verloren habe? Also wie überliste ich mich und wie versetze ich mich wieder in so einen Zustand der Verliebtheit zu dieser Figur oder der Gnade oder wie auch immer. Aber einen Zustand brauchst du dazu. Ne? Es soll auf keinen Fall so ganz gleichgültig sein. Und manchmal aber erlebst du auch sogar, wenn du gleichgültig bist, funktioniert es auch. Weil die Sprache selber dich rettet. Und wie schaffst du dich nicht zu wiederholen?
Naja, es ist ja auch ein Beziehungsgeflecht, das du da erzählst. Und in diesem Geflecht nicht verloren zu gehen, stelle ich mir nicht so einfach vor. Hast du da Hilfsmittel gehabt?
Naja, ich habe diese Kapitel gehabt. Natürlich, große Hilfsmittel hatte ich nicht, außer diese Geburtsdaten, dass ich immer weiß, wie alt sie werden, weil das ist ganz wichtig, damit ich weiß, über welche Figur ich jetzt schreibe, ob es ein Kind ist oder erwachsen oder schon nahe am Lebensende sich befindet eine Figur. Ich hatte all diese Daten gehabt. Natürlich viel Recherche gab es, die mir, sollen wir über die Brücke oder so?
Ja.
Wie ist das Wetter vor, wie es in den 20er Jahren an Donau entlang, Tag für Tag. Da gab es schon Sachen, an die man sich heften konnte und die Fantasie arbeiten lassen konnte. Aber eben die große Herausforderung war, sich selber zu begegnen innerhalb diesen Zeitraum. Also dein früheres Ich ist dann plötzlich dein großer Konkurrent. Du hast dich selber verändert in diesem Raum. Du hast die eigene Veränderung mitgemacht in dem Text. Das ist selten. Nicht nur der Text verändert sich, sondern du selbst veränderst dich. Alle, die ganze Umgebung verändert sich.
Wie finden das deine Töchter und deine Frau?
Damit der Text diese Identität hat. Man kann ja nicht das ganze Jahr nur an diesem Text arbeiten, sonst dreht man total durch. Es gab ja immer wieder diese Phasen, wo ich Ruhe hatte und nicht an dem Text gearbeitet habe innerhalb des Jahres. Es gab Phasen, wo ich dazwischen ein Theaterstück geschrieben habe. Also wenn du nicht aus einer reichen Familie kommst, dass du gut behütet bist und gutes Geld auf der Seite hast, wie schaffst du 13 Jahre zu überleben, ohne zu arbeiten? Das ist ja die große Frage immer. Und bei mir ging es nur, weil ich eben, es gab schon die Stipendien, aber irgendwann, nachdem 4, 5 Jahre Stipendien bekommst, dann ist es aus, weil ne, die anderen kommen dran. Dann sind immer noch 7, 8 Jahre, es ist ein unglaublicher Raum. Ein paar Theaterstücke, Drehbuch geschrieben, das sind so auch so Formen, die mir liegen und für die ich nicht so viel Zeit brauche, damit ich Geld verdiene. Und natürlich meine Frau, ich war nicht ganz entfernt, also von meinen Kindern, vom Erwachsenwerden der Kinder. Ich war ja Teil dieses Alltags auch, mit dem sie zum Kindergarten bringen, Frühstück machen. Ich habe erst das und dann bin ich zum Schreiben gekommen. Wieder abgeholt, weil meine Frau hatte dann einen Job, bei dem sie sehr früh weg musste, also 5, 6 Uhr aus dem Haus. Dann waren die Kinder bei mir, bis ich sie zu ihren Schulen und Kindergarten und so gebracht habe. Dann, es war nicht so, dass ich ganz nur dem Schreiben ne, gewidmet war.
Dann wird man aber auch effektiver, ne, wenn man weniger Zeit hat.
Ja, das wird man auch, aber zugleich wusste ich, naja, eben, das ist diese Zeit. Ich glaube, die größte Leistung ist, dass man sich nicht von der Zeit abschrecken lässt und nicht von dieser Zeit erdrückt zu werden, die immer noch zu bewältigen ist. Weil irgendwann merkst du, okay, jetzt sind 5, 6 Jahre vergangen und du bist nicht mal vielleicht bis zur Hälfte. Schaffst du das noch? Also die ganze Zeit dich zu fragen, schaffe ich das? Ich habe gewusst, du musst immer über die Grenzen hinaus, über die Grenzen des dir Bekannten im Schreiben raus, immer rausgehen, damit du auch diese Neugierde behältst. Nicht auf die bewährten Mittel greifen, die du eh beherrschst. Ne? Mir war es klar, alle reden von großer Literatur, aber wenn du 1000 Seiten einem Verlag anbietest, plötzlich beginnen sie zu rechnen. Ne? Sagen sie, wie verkaufe ich das? Also alle reden von großer Literatur, aber sie soll sich gefälligst zwischen 200, 300, 400 Seiten abspielen. Das drücken wir. Alles andere ist voll gefährlich. Was wird jetzt? Wer liest es? Auch die Journalisten, bis sie lesen, bis sie in eine Rezension kommen, das dauert ewig. Am Anfang machen sie einen Bogen. Oder dann auch die Leserschaft. Wie reagieren sie? Also so, alle werden dann Wirtschaft. Und das ist ja auch das Tolle, dass du auch für dich einen Reinigungsprozess durchmachst und sagst, du bist jetzt jenseits. Alles, was Mode ist, du hast diesen Schritt gemacht und du bist in so einem Schwebezustand. Du gehörst nicht mehr zu diesem, was gerade geschieht im Betrieb.
Also nicht Mainstream.
Also du bist eindeutig nicht mehr Mainstream. Du haltest dich an keine Regeln mehr, die ein Verkauf vorgibt, die eine Stilrichtung vorgibt, die dir erzählen, solche Sätze sind gut und solche nicht. Oder all das hat keine Bedeutung mehr, weil du das ausgehalten hast. Also das Schöne ist wahrscheinlich, dass du dann diese, wiederum zum Schluss deine eigene Freiheit wieder gewinnst und begegnest und sagst, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist, jeder, der schreit, weiß, auf 300 Seiten die Spannung zu halten, ist ein leichtes. Dann bis 600, das werden sie immer weniger. Und dann oben bleibt so, da bleiben nur ganz wenige. Es gibt schon viele Bücher, die so dick sind, aber nicht alle sind spannend.
Wir stehen jetzt hier auf einer Donaubrücke, auf der Donauinsel. Das Wetter ist toll, es ist noch so ein bisschen spätsommerlich, herbstlich. Vorne ist die Skyline, das ist die Uno City, die man von hier aus sieht. Und ja, wir gehen jetzt über diese Brücke. Unter uns ist die Donau. Und die Donau spielt ja auch in dem Roman eine ganz große Rolle. Wie würdest du sie beschreiben? Also es gibt Frauen, die zur Donau gehen, um mit ihr zu sprechen, die da drin schwimmen, die dort quasi erwachsen werden auf eine Art. Also was war deine Idee von Donau?
Ein Fluss trägt mit sich unsere ganze menschliche Geschichte. Allererste Siedlungen, menschliche, wurden an einem Fluss. Du hast Wasser gebraucht. Ne? Deswegen hat ein Fluss immer eine ganz große mythologische Bedeutung in alle Kulturen. Leben und Tod. Ein Fluss ist auch, trägt in sich die Zeit. Du weißt, dass dieser Tropfen dann, morgen wird es ganz anders sein. Ne? Also der Fluss, das Süßwasser, das ist vielleicht unser erster großer Freund, ne? der Menschen gewesen. Weil das hat unser Überleben gesichert. Also wir sind solche, die das Wasser brauchen. So dringend mehr als alles andere brauchen wir es. Ne? Und dann jetzt in alle Rituale, was das Wasser für eine Bedeutung von Reinigung bis zu ein neuer Mensch werden, ne? Bis zur Erneuerung. Und eben, es trägt wie eben die Zeit, aber auch als Jahreszeiten in sich, ne? Wie das Wasser friert und plötzlich ist es weg, plötzlich ist es ein anderes Element. Ne?
Also als ob's also so Transformation, es ist auch ein Verbindungs-, aber auch ein Trennungsband zwischen West und Ost. Ne?
Ja, genau, auch West und Ost. Aber eben zwischen Leben und Tod, ne? Er entscheidet oft. Und oft ist es aber eben, es schützt dich auch vor Gefahren auch. Ne? Von der einen Seite, oder man hat ja eh oft das Wasser, ne? Auch so genutzt, dass man die Ortschaften sollen, wer den im Wasser aufgestellt hat, auch vor wilden Tieren. Ne? So.
Also als Burggraben.
Als Burggraben auch, ne? Hat man es auch. Es gibt kaum Ritual ohne Wasser auch, religiösen Ritual auch. Es ist ein notwendiges Element in deiner Verbindung mit dem eben Jenseits sowieso, aber mit dem Göttlichen auch. Ja.
Die Taufe?
Die Taufe. Aber es ist ein Symbol der Lebendigkeit, der Wiedererneuerung der Natur. Es ist so der Frische, ne? das ewig Junge, würde ich auch sagen, in dem Fluss. Es ist etwas, was jeder in sich trägt, auch jetzt im Bewusstsein, im Magischen und in jeder Körperzelle oder so. Und es gibt auch dieses Bild, ne? Auch bei der Schöpfung, weil ich habe ja diesen Roman auch so in diese 7 Teile so gegliedert. Das war eine Idee, ich habe in so einen Apokryphen, so einen von altbulgarischen Apokryphen, wo 3 der wichtigsten byzantinischen Philosophen sich darüber unterhalten, über die Entstehung der Welt. Und die eine Frage ist, aus wie vielen Teilen der erste Mensch gemacht worden ist. Und da sind die 7 Teile. Und auf diese 7 Teile habe ich sozusagen meinen Roman aufgebaut, sozusagen eine Erschaffung des ersten Menschen.
Also es ist im Grunde genommen eine Ikone.
Ja, es ist mehr, es ist eine, würde sagen, es ist eine Geschichte. Ich glaube, die wichtigste Geschichte über die Geschichten ist die Tausend eine Nacht. Ne? Die erzählt, wie man der Gewalt entrinnt und wie man Menschenleben rettet, indem man Geschichten erzählt. Ne? Dass sie dich von den Dämonen retten kann. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine Geschichte. Ja.
Ich wollte dir ein Buch empfehlen, und zwar von Gabor Schein, der Schwede. Worum geht's? Also es geht um 3 Personen, die sich begegnen. Und es geht um eine Adoption, also auch um eine Identität, die verschleiert ist. Es geht um Psychiatrie. Und um das Verschwinden lassen von Personen, es geht um Kindesraub und es geht um den Aufstand von 1956. Mehr will ich gar nicht verraten. Ich will es mal so ein bisschen rätselhaft belassen. Das würde ich dir empfehlen. Und ich würde dir noch ein Buch empfehlen, Rainer Breuer, bulgarische Kollegin von der Deutschen Welle. Die hat ein Buch geschrieben, Platte 317. Das beschreibt Bulgarien so in dieser Wendezeit, ist mit sehr viel Humor geschrieben. Es gibt am Anfang so eine Einstiegsszene zum Beispiel, da ist der Großvater, der sich im Keller verschanzt und sagt, er wird erst wieder hochkommen, wenn der Kommunismus verwirklicht ist. Und wie die Leute eben versuchen, mit so kleinen Businesses irgendwie über die Runden zu kommen, so in dieser Anfangszeit, ja, nach der Wende. Und dann gibt es die Geschichtslehrerin, die sich dafür einsetzt, dass die Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Und auch dort spielt ein Dachboden eine Rolle. Dort gibt es auch jemand, der vom Lager erzählt.
Jetzt gerade lese ich von einem amerikanischen Autor, den ich in meiner Schulzeit, also im Gymnasium gelesen habe, der war total ihn. William Wharton heißt er. Birdie, also der Vogel. Antikriegsroman, würde man sagen.
Das ist doch auch verfilmt worden.
Genau, von Alan Parker. Er hat es mehr versetzt in Vietnamkriegszeit und das Buch spielt eigentlich während des Zweiten Weltkriegs, passieren diese Traumen. Also das habe ich jetzt gerade nochmal gelesen und ich habe gesehen, das Buch hält noch, also die Begeisterung, die wir damals hatten. Und gerade lese ich auch so ein Tagebuch von Curtis, das sehr bedrückend ist irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, soll man Tagebücher überhaupt veröffentlichen? Das ist so von Imre Curtis, ne? so richtig niederschmetternd eigentlich, muss man sagen. Ne?
Danke dir.
Hör bitte gerne.
Stefan war mit Dimitri Denev an der Donau unterwegs. Das scheint ja ein interessanter und sehr kluger Typ zu sein. Und sein Buch ebenso, oder? Für wen ist Zeit der Mutigen denn das Richtige?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Buch für Leute, die mal wieder ein bisschen länger eintauchen wollen in eine gut erzählte Geschichte, die sich berühren lassen wollen. Und ja, für Leute, die sich für die Welt interessieren, denn Dimitri Denev, der spannt einen riesigen geografischen Bogen von Österreich über Bulgarien bis nach Indien und Skandinavien. Weltliteratur im besten Sinne. Ein Buch für Marathonleser und Leserinnen. Klar, so ein Kilo Buch hat es nicht leicht auf dem Buchmarkt. Da sind die üblichen 250 Seiten ja eher Standard. Aber man sollte dem eine Chance geben. Ich finde, es lohnt sich.
Also Zeit der Mutigen von Dimitri Denev ist bei Kain und Aber erschienen, hat 1152 Seiten, um mal ganz genau zu sein, und kostet 36 Euro. Uns gibt's jeden Donnerstag frisch und am Wochenende dann linear bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Und alle Buchempfehlungen, die findet ihr wie immer hier bei uns in den Shownotes. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.